ARD Sounds.
Die einen fürchten, dass Menschenrechte bald nicht mehr eingehalten werden könnten. Für die anderen war die Asylreform der EU längst überfällig. Ab Freitag gilt er, der neue Asylpakt der EU. Er soll die Zahl der Asylsuchenden in Europa weiter senken. Aber damit endet die Debatte nicht. Mit Katrin Schmidt aus dem ARD-Studio Brüssel sprechen wir heute darüber, was sich durch diese Reform verändert und warum es über die Reform hinaus bald sogar Abschiebezentren in Ländern außerhalb der EU geben könnte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Mittwoch, der 10. Juni. Hallo Katrin, schön, dass du da bist.
Hallo Nadja, freut mich.
Katrin, kommenden Freitag tritt ja eine EU-Reform zur Asylpolitik in Kraft. Worum geht's da genau?
Ja, also das große Ziel von dieser Asylreform, ja, der Migrationspakt, GEAS wird da auch gerne genannt, das ist zu sagen, wir wollen Migration nach Europa ordnen erstmal, wir wollen sie auch begrenzen und wir wollen sie fairer machen. Das waren so die Leitlinien, die über diesem Paket stehen. Man muss sich da wirklich vor Augen führen, dass das Ganze fast 10 Jahre in der Mache war. Also los ging das so 2015, 2016, da hat die EU-Kommission erstmals gesagt, ui, da müssen wir jetzt offensichtlich was machen.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet.
Viele erinnern sich, das war die Zeit der großen Migrationsströme nach Europa.
München rechnet bis Sonntag mit bis zu 50.000 Menschen und fordert dringend Hilfe von den Bundesländern und der Bundesregierung.
Viele sprachen auch von der Migrationskrise, also der Bürgerkrieg in Syrien, Afghanistan war ein Problem, teilweise noch mit dem Taliban-Konflikt, Irak, auch noch Nachwirkungen des IS-Krieges. Also diese Treiber führten ja dazu, dass quasi sehr plötzlich und sehr geballt 2 Millionen Menschen nach Europa kamen. Und die meisten davon haben auch einen Asylantrag gestellt. Und da hat man gemerkt, oh je, wir sind eigentlich mit unseren Regeln überhaupt nicht darauf vorbereitet. Es gab zwar hier und da Dublin-Regeln, wurden da immer wieder zitiert, aber die haben überhaupt nicht funktioniert. Also Dublin, das war ja eine sehr alte Regel jetzt inzwischen in der EU-Migrationspolitik, die besagt einfach, wenn Menschen in Italien das erste Mal Fuß auf europäischen Boden setzen, dann ist Italien auch zuständig für diese Menschen und muss erstmal Daten aufnehmen, muss schauen, kann der Mensch hier sein Asylverfahren bekommen. Aber diesen Verpflichtungen sind dann einfach viele Staaten nicht mehr nachgekommen, weil es einfach auch zu viele Menschen waren, die angekommen sind. Und gleichzeitig war es ja auch Auftrieb auf die Mühlen von Rechtspopulisten. Also der Druck war groß, was zu machen. Und dann hat man angefangen, dieses riesige Buch zu schreiben, ja, mit 10 großen Kapiteln, der Asylpakt. Und ja, lange vorbereitet. Und diesen Freitag ist es soweit. Er tritt in Kraft.
Und GEAS, das ist ja die Abkürzung für das gemeinsame europäische Asylsystem. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen, was sich mit der Reform jetzt ganz konkret und mit dem Inkrafttreten am Freitag verändern wird.
Also es ist im Prinzip der Startschuss für so die wichtigsten Grundpfeiler, wie man Migration jetzt künftig handhaben will. Das wohl plakativste ist die Grenzverfahren, also schnelle Asylverfahren an den EU-Außengrenzen. Was heißt das? Zum Beispiel Menschen, die übers Mittelmeer kommen, sollen also direkt an der italienischen oder griechischen Küste oder auf den Inseln, wo auch immer sie da angekommen sind, eigentlich gescannt werden schnell, um festzustellen, hat diese Person eigentlich überhaupt Chancen auf Asyl in Europa oder sehr, sehr, sehr geringe. Im zweiteren Fall soll diese Person dann direkt festgehalten werden, mehr oder weniger, an den Außengrenzen. Außengrenzen, das kann übrigens auch ein deutscher Flughafen sein, ne, um das dazu zu sagen. Das sind nicht nur die plakativen Außengrenzen. Also da, wo jemand erstmals europäischen Boden betritt, da soll dann gleich das Asylverfahren beschleunigt durchgeführt werden, damit, das ist die Theorie, die Menschen, die dann vermutlich eher kein Asylstatus bekommen, dass die dann gleich wieder zurückgeführt werden können. So stellt man sich das vor, um also in der Konsequenz zu sagen, viele Leute, die früher noch einfach dann weitergelaufen sind und dann vielleicht in dem einen Staat Asyl beantragt haben, bis das entschieden wurde, waren sie vielleicht schon längst ein Land weiter oder so. Das will man verhindern und die Leute, die wenig Chancen haben, eigentlich direkt festhalten, um sie zurückschicken zu können, wenn es dann wirklich zu einem Nein kommt, was man für plausibel hält. Es geht natürlich darum, dass dieses bisherige Asylsystem die Stärksten, auch die Skrupellosesten und vor allem die Unabhängigen, also will sagen vor allem alleinreisende Männer, begünstigt hat in ihrem Bestreben hier zu bleiben. Und während Familien mit Kindern, um jetzt den Gegensatz zu machen, natürlich die sind, die auch am frühesten gefunden werden, bei denen man die Abschiebung ansetzt und so weiter und so fort. Also das System war auch nicht fair, ne? Das muss man dazu sagen.
Katrin, du meintest gerade, dass relativ schnell möglichst an den EU-Außengrenzen festgestellt werden soll, wer hat überhaupt eine Chance auf Asyl und wer nicht. Woran wird das eigentlich festgemacht, wer da eine Chance hat und wer nicht?
Ich konnte es mir zum Beispiel in Zypern anschauen. Da war ich Anfang des Jahres und habe mir einige Asylzentren angeschaut. Die Zyprer sind ja auch aufgrund ihrer geografischen Lage super nah dran an all den Konfliktherden, waren also auch, was man in der EU ein Frontline-State nennt, also einer besonders betroffenen Staaten, wenn es um Migration geht. Und die haben schon extrem viele Asylzentren. Und dort konnte ich mir anschauen, wie die aufgerüstet haben sozusagen, um den Anforderungen dieses Pakts jetzt ab Freitag auch zu genügen. Und das heißt einfach, Menschen kommen da an der Küste, werden in dieses Zentrum gebracht. Und das Erste, was dann passiert, dort gibt es verschiedene Sektoren, wo auch dann Menschen für längere Zeit unterkommen, auch zum Teil getrennt. Frauen da, Alleinreisende dort, mit Kindern dort und alleinreisende Männer dort und so weiter. Und jetzt wird noch eine große Sektion da aufgebaut oder ist aufgebaut worden, wo man das sogenannte Screening macht. Ja, das ist sozusagen das A und O. Leute kommen an, es wird jetzt erstmal mit großen Datenbanken Fingerabdrücke genommen, Gesichtsbilder erfasst, also alle nur denkbaren biometrischen Daten. Es werden auch so Sicherheitschecks durchgeführt, was vor allem meint, hat dieser Mensch irgendetwas, was man in den großen Datenbanken in der EU finden kann, dass der schon mal irgendwo straffällig geworden ist, was auch immer. Gesundheitskontrollen werden auch vorgenommen und dann wird anhand dieser ganzen Daten, die man dort gesammelt hat, entschieden, darf diese Person quasi auch weitergebracht werden, um vielleicht einen ganz regulären Asylantrag zu stellen, weil es wirklich eine Nationalität ist oder eine besondere Situation ist, die wirklich schutzbedürftig auch nach den EU-Rechten ist und also gute Chancen hat. Oder aber, und das hat man ja in vielen Fällen dann auch festgestellt, der Mensch kommt aus einem Land, das eigentlich von der EU inzwischen als sicher angerechnet wurde. Also da kann man natürlich in der Praxis drüber streiten, aber es gelten eben sehr, sehr viele Länder jetzt als sicher. Ich sag mal Marokko, Tunesien, Algerien, Georgien, Bangladesch, um nur ein paar zu nennen. Kommen die Menschen also daher, haben sie laut Statistik super geringe Chancen auf Asyl. Und dann wird in einem Schnellverfahren vielleicht nur noch getestet, hat diese Person jetzt vielleicht doch irgendwelche ganz persönlichen Gründe, warum sie doch jetzt besonderen Schutzbedarf in der EU und dürfte dann ihren Antrag stellen. Alle anderen werden also schnell mit diesem Asylverfahren abgefertigt und in der Theorie sollen sie dann in das nächste Zentrum gebracht werden, was ein Rückkehrzentrum ist, von wo also die Ausreise oder die Wiederwegreise aus der EU organisiert wird und dann geht's retour.
Wer waren denn auf europäischer Ebene die treibenden Kräfte hinter dieser Reform?
Diese Reform, die jetzt in Kraft tritt, die hat eine super breite Unterstützung, weil, wie ich anfangs gesagt habe, die ist jetzt seit 10 Jahren verhandelt worden. Natürlich, lange hat man sich auch im Nachhinein auch Details gestritten, auch heftig, ob denn auch Familien mit Kindern zum Beispiel in diese Asyllager kommen sollten, an den Außengrenzen oder nicht. Da habe ich hier auch noch eine Zeit erlebt, da war das wirklich noch fest umstritten und vor allem auch die deutschen Sozialdemokraten und Grünen haben versucht, das zu verhindern. Inzwischen muss man sagen, das, was am Freitag in Kraft tritt, ist jetzt in der politischen Mehrheitsmeinung hier, so wie die Menschen auch gewählt haben in Europa, so wie sich das Thema entwickelt hat, eigentlich fast eher das Minimum von dem, was man an Härte auch an den Tag legen möchte, um die Migration zu begrenzen, zu steuern in Europa. Das heißt, man hat da wenig politische Kräfte noch, die da wirklich, es gibt sie, ne, aber das sind fast schon verschwindend gering zu dem, was hier in Europa auch die Entscheidungen mitträgt. Ich will mal ein Beispiel nennen, das uns natürlich sehr, sehr nah ist, wie wir auch sehen, wie sich auch ein öffentlicher Diskurs um diese Sache verschoben hat. Also wenn wir zum Beispiel schauen, dass Deutschland seit 1,5 Jahren Grenzkontrollen an allen neuen Landesgrenzen stattfinden hat, mit einer Begründung, die ihn wirklich faktisch nicht so ganz überzeugend ist. Es ginge darum, illegale Migration aufzuhalten und auch Asylsuchende an den Grenzen abzuweisen, was ja gegen EU-Recht ist. Ne? Und wir kennen die Zahlen der Bundespolizei. Das sind super wenige Leute, die da irgendwie aufgegriffen werden an der Grenze und vielleicht zurückgedrängt werden. Man weiß, dass sie wahrscheinlich auch über andere Wege wieder reinkommen können und so. Also diese Wirksamkeit dieser Grenzkontrollen wird von Experten extrem in Frage gestellt. Auch die EU-Kommission mahnt immer wieder an, vor allem Deutschland, auch noch ein paar andere europäische Staaten, Dänemark, Schweden, die das ähnlich machen, auch Österreich hat es lange Zeit gemacht, dass das gegen EU-Recht verstößt. Ich sehe da keinen großen Aufschrei, auch öffentlich. Man nimmt das weitgehend so hin mit einer Begründung zum Beispiel des Innenministers. Ja, das sei einfach jetzt mal ein sichtbares Zeichen, dass sich in der Migrationspolitik was verändert hat. Also Klammer auf, was deutlich verschärft hat. Und dafür machen wir das, obwohl es auch einen großen Schaden für die europäische Idee in sich trägt und so weiter. Auch das ist ja nichts mehr, wo man jetzt einen großen Aufschrei spürt. Also man merkt schon deutlich auch eine Diskursverschiebung, dass das offensichtlich auch mehrheitlich gewollt ist. Und die Menschen haben auch so gewählt in ganz Europa, dass die Politik in der Migration deutlich, deutlich härter ist. Und da ist GEAS nur der Anfang.
Ja, du sagst es, GEAS ist nur der Anfang. Letzte Woche gab es ja Schlagzeilen zu Abschiebezentren, die sich außerhalb der EU befinden sollen, die dort zukünftig errichtet werden sollen. Die EU nennt das vielleicht etwas euphemistisch Return Hubs.
Menschen ohne Aufenthaltsrecht in der EU sollen zukünftig in Drittstaaten, so wie hier nach Albanien, abgeschoben werden können, wenn sie nicht in ihr Herkunftsland gebracht werden können.
Dazu sollen nun auch Abschiebezentren in Ländern außerhalb der Europäischen Union eingerichtet werden können. Diese Zentren hatte die EU-Kommission vor rund einem Jahr ja vorgeschlagen, mit dem Ziel, die Zahl der Abschiebungen aus der EU deutlich zu erhöhen.
Was hat's damit auf sich und wie hängen die mit dieser GEAS-Reform zusammen?
Ja, man kann vielleicht sagen, das sind ja nicht zwei Seiten einer Medaille, aber es sind sich ergänzende Medaillen. Das ist ja ein bisschen ein schiefes Bild. GEAS will stärker darauf aufpassen, wer noch nach Europa reinkommt. Jetzt ist aber natürlich auch ein großes Problem für die europäische Migrationspolitik, dass schon längst sehr, sehr viele Menschen auch da sind, deren Asylantrag mit Nein beschieden wurde, die also eigentlich gehen müssten. Und vermutlich wird es auch weiter, selbst wenn die Regeln aus dem Migrationspakt mit den schnellen Verfahren gut funktionieren, wird es auch weiter Menschen geben, die sich noch in der EU aufhalten, obwohl sie das eigentlich nicht dürfen. Sie hatten ein Verfahren und das ist zu einem Nein gekommen. Und das ist auch eine offene Wunde, sagen viele, des Migrationssystems in Europa, dass es davon noch viel zu viele gibt. Eine Zahl spricht Bände. Man hat bis letztes Jahr noch gesagt, nur jeder Fünfte, der die EU verlassen müsste, weil er ein Nein bekommen hat, tut es auch wirklich. Das heißt, 4 von 5 bleiben, sind untergetaucht, nicht auffindbar, schwierig zurückzuschieben, weil Heimatländer sie nicht annehmen, weil sie keine Papiere haben, vielerlei Gründe. Und das hat sich jetzt ein bisschen verbessert. Es ist jetzt noch statistisch jeder Vierte. Und danach zu helfen, ist also jetzt das nächste große Projekt, über das wir jetzt aktuell auch in den Nachrichten häufig sprechen. Da gehören diese Return Hubs rein. Also die Frage, wie kriegt man es hin, dass mehr Menschen, die nicht bleiben dürfen, die EU auch wirklich verlassen? Und da hat man so einen kleinen Katalog jetzt in der Rückführungsverordnung zusammengefasst. Die ist noch nicht in Kraft, ne? Im Gegensatz zu all dem, was wir vorher gesprochen haben. Die ist jetzt in der Mache, soll dann auch in den nächsten 12 bis 18 Monaten greifen und in Kraft sein. Da geht es einerseits darum, wirklich Menschen auch zu gängeln, die quasi eigentlich gehen sollten. Es gibt auch eine bessere Koordination, das ist das Ziel unter den EU-Staaten. Also wenn in Frankreich der Asylantrag mit Nein beschieden wurde, könnte das genauso auch in Deutschland Grundlage sein, um jemanden abzuschieben. Das war bisher nicht der Fall, also diese gegenseitige Anerkennung. Und dann Nummer 3, am häufigsten diskutiert, Return Hubs. Die gibt es noch nicht, aber das ist die Vorstellung vieler europäischer Politiker, dass man solche Zentren errichten könnte, irgendwo auf der Welt, wahrscheinlich eher auf dem afrikanischen Kontinent, wo also Länder sich bereit erklären, gegen wahrscheinlich viel Geld aus der EU und vielleicht ein paar Visaerleichterungen für die eigene Bevölkerung, zu sagen, ja Mensch, dann könnt ihr bei uns ja so ein Ding aufbauen, ja, auch mit unserer Hilfe. Und einfach mal Leute, die man aus Europa abschieben will, wo es aber schwierig ist, aus 1000 Gründen, erstmal dorthin bringen, um von dort aus zu überlegen, wie verfährt man jetzt weiter, wie kann der Mensch in die Heimat zurückgeführt werden, wenn das überhaupt möglich ist. Aber dann hat man sozusagen das Problem aus Europa erstmal rausgelagert. Das ist die Geschichte hinter diesen Return Hubs, aber wie gesagt, wohlgemerkt, die gibt's noch nicht und es wird auch nicht so einfach werden.
Und ist da schon klar, welche Länder dafür in Frage kommen könnten und wie das dann konkret vor Ort für die Abgeschobenen aussehen wird? Also ist sozusagen das Framework für diese Return Hubs in Anführungszeichen schon klar?
Also das Framework ist wirklich wolkig beschrieben. Es sind Zentren, das sind auch geschlossene Zentren, ne? Manche Kritiker sprechen von haftähnlichen Bedingungen. Das möchte die EU in ihrem Papier so nicht sehen. Da muss man sich auch an gewisse Rechtsprechung halten. Also das würde ich aber auch sagen, das kann man jetzt nicht einfach so behaupten. Aber es sind geschlossene Zentren, die Menschen bis zu 24 Monaten, so sagen es die Regeln, dort beherbergen könnten, um in der Zeit zu klären, wo kann man hin mit den Leuten? Wie kommen die in ihre Heimat oder in Nachbarländer oder in Länder, wo sie irgendeine Verbindung haben? Erstmal wäre es so, dass man Menschen, die aus Europa abgeschoben werden können, in solche Hubs bringen kann, die in Ländern liegen, wo sie überhaupt keine Verbindung hin haben. Keine familiären, keine sonst wie irgendwie Verbindungen. Wir sprechen da häufig über Ruanda, Libyen, Mauretanien, Usbekistan, Äthiopien, sind oft einmal im Gespräch, aber offiziell wird da nichts bestätigt. Die einzigen, die haben schon mal was gesagt und sind da schon mal einen Meter vorangegangen, sind die Niederlande. Die behaupten nämlich, sie hätten schon eine Kooperation getroffen mit Uganda, zum Beispiel für einen solchen Return Hub. Alles andere, ja, daran wird offensichtlich gestrickt. Das kriegt man immer wieder erzählt und bis Ende des Jahres soll das irgendwie klarer sein.
Die Einigung zur Rückkehrverordnung ist ein wahrer Ruck für mehr Ordnung in der EU-Migrationspolitik.
Und ich hatte letzte Woche auch die Gelegenheit, nochmal Alexander Dobrindt dazu zu hören, den deutschen Innenminister von der CSU, der in Luxemburg war zum Treffen aller EU-Innenminister. Und der hat eben auch nochmal wieder erklärt.
Dazu dienen die Return-Hubs, die wir gemeinsam mit europäischen Partnern auch vorantreiben. Eine Gruppe von Ländern, die gleichgerichtete Ziele hier verfolgen, sind aktuell dabei, Gespräche auch mit Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union zu führen, um solche partnerschaftlichen Vereinbarungen zu treffen und Return Hubs eben außerhalb der Europäischen Union einzurichten. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe dieses Jahres in der Lage sind, Vereinbarungen dieser Art zu schließen. Das ist trotzdem noch ein dickes Brett, was es da zu bohren gilt.
Also diese Idee mit den Return Hubs, das ist schon eine Sache, die nicht für heute, nicht für morgen, vielleicht ab übermorgen dann vielleicht irgendwann mal greifen könnte. Es wird am Ende vermutlich eine eher kleinere Zahl von Menschen betreffen, die dann vielleicht irgendwann mal in einem Return Hub sitzen und von dort auf ihre Rückführung warten. Das ist mit Sicherheit nicht die Lösung, die das Problem in der Masse, sag ich mal, am meisten adressiert.
In Italien gibt es ja bereits ein Abkommen mit einem Nicht-EU-Land, mit Albanien.
Erstmals wurden Flüchtlinge, die im Mittelmeer aufgegriffen worden waren, nach Albanien gebracht, also in ein Land, das nicht zur EU gehört. Die Flüchtlinge kommen zunächst in ein Aufnahmezentrum im Hafen von Shenzhen, bevor italienische Behörden dann in einem Lager im Ort Jader die Asylanträge prüfen.
Sind solche Lager, wie es sie in Albanien zum Teil schon gibt, das, was sich die EU künftig auch vorstellt, eben mit den möglicherweise anderen Ländern, die du schon aufgezählt hast?
Ja, also dieses Italien-Albanien-Modell ist auf irgendeine Weise schon was sehr Spezielles und gleichzeitig wird es aber so als Prototyp für diese Idee der Return Hubs immer wieder, wo man geht und steht, auch zitiert. Und deswegen ist es umso spannender, gut, dass du das ansprichst, dass man da nochmal schaut, wie lief es denn da eigentlich? Also die Realität ist, Italien hat aufgrund auch besonderer Beziehungen zu Albanien historisch, also guter Beziehung sozusagen, dort abgemacht, wir bauen da zwei Lager bei euch und Albanien war auch dafür, kriegt dafür auch sehr, sehr viel Geld. Also nach den Größenordnungen, die wir kennen, sind das rund 700 Millionen Euro erstmal gewesen, die man da reingesteckt hat in diese Lager. Da war so die Idee, dass man da schon so 10.000, 20.000, vielleicht ein bisschen mehr Personen pro Jahr mal hinschicken kann, um sie dann von dort aus irgendwie zurückzuführen, also abgelehnte Asylbewerber. Das ist erstmal überhaupt nicht so aufgegangen, diese Rechnung. Also man hat dann einen Start gemacht, hat da 16 Männer hingebracht, 16 alleinreisende Männer, die waren kaum angekommen, hat ein Schnellverfahren an einem italienischen Gericht entschieden, die müssen wieder zurück. Da waren Minderjährige bei, welche, wo der Gesundheitszustand eigentlich das nicht zugelassen haben. Also man hat das schlecht begonnen und danach ist erstmal ganz überhaupt nichts passiert, sodass also jetzt auch schon Kritiker ausgerechnet haben, also das hat jetzt 9 Millionen Euro pro Person gekostet. Aber auch die italienische Regierungschefin Meloni ist da dran geblieben und sagt, nein, das Ziel steht. Wir werden das auch weiter von Gerichten überprüfen lassen. Und im Prinzip hat sie jetzt die Situation bekommen, dass nachdem es auf EU-Ebene eigentlich auch dieses Commitment von allen gab, wir wollen diese Return Hubs, dass ihre Idee sich eigentlich doch wieder als Blaupause vorführen lässt. Weil inzwischen gab es auch Gutachten am EuGH, am obersten europäischen Gericht, wo zumindest der Generalanwalt schon mal gesagt hat, ja, also dieses Modell ist unter Umständen okay. Ne? Aber es müssen halt Leute hin, die wirklich keine Chance auf Asyl haben. Die dürfen jetzt auch nicht minderjährig und krank sein. Sondern aber grundsätzlich ist die Methode in Ordnung. Und das wird jetzt von der Regierung Meloni auch wirklich als Erfolg gefeiert und sagt, seht an, das hat Anlaufschwierigkeiten, aber es kann funktionieren. Und Italien ist diesen Beweis angetreten. Klar, manche haben daran auch Zweifel, aber ja, das steht jetzt erstmal so da.
Bei Albanien ist es ja nicht nur so, dass der italienische Staat das alles finanziert, du hast die Kosten beschrieben, sondern es gilt auch italienisches Recht. Wie soll das denn zum Beispiel Niederlande, Uganda oder auch zukünftige Aufnahmezentren sein? Soll dann da EU-Recht gelten oder gilt das Landesrecht?
Die Idee ist natürlich, dass man sagt, es gibt die EU-Grundrechtecharta, die gewisse Bedingungen stellt, wie auch ein schnelles Asylverfahren abzulaufen hat, wie auch menschenwürdige Bedingungen definiert werden vor Ort in solchen Lagern, die zum Beispiel auch sagt, was ist ein Minimum an juristischem Beistand, wenn ich als Abgeschobener dort das nochmal überprüfen lassen möchte, weil ich sage, das war wohl eine zu schnelle Entscheidung, ich bin schutzbedürftig. Diese Sachen, sagen wir mal, sind in der EU-Grundrechtecharta beschrieben und die sollen dort vor Ort eingehalten werden. Deshalb eben auch Beteiligung von EU-Agenturen, die das damit sicherstellen sollen. Aus einem ureigenen Interesse auch der Kommission und eigentlich ganz Europa und allen Staaten, die dafür sind, dass das nämlich nicht alles nachhinein vor Gericht dann scheitert. Das wäre natürlich auch etwas, was man absolut vermeiden will. Also insofern gibt es natürlich auch gute Gründe zu gucken, dass dort Standards eingehalten werden.
Lass uns mal einmal ein bisschen rauszoomen. Also die GEAS-Reform kommt und damit auch Zentren an den EU-Außengrenzen, wo es darum geht, möglichst schnell Menschen, ja, ich sag jetzt mal, zu sortieren in hat eine Chance auf Asyl oder hat keine. Und wenn keine, dann soll möglichst schnell die Abschiebung erfolgen. Es wird über diese Abschiebezentren außerhalb der EU diskutiert. Das heißt, die Maßnahmen mit Blick auf Menschen, die sich um Asyl bewerben, werden ganz schön angezogen im Vergleich zu früher. Gleichzeitig sinken ja aber aktuell die Zahlen der Menschen, die überhaupt kommen und sich um Asyl bewerben. Wie passt das eigentlich zusammen?
Also die sind in jedem Fall deutlich zurückgegangen, also weit über 50% in den vergangenen 2 Jahren. Und das zeigt sich vor allem auch für die deutsche Bilanz. Die waren natürlich auch die, wo die Zahlen am höchsten waren und die sind jetzt auch mit am stärksten zurückgegangen. Also man kann natürlich auf dem Standpunkt stehen zu sagen, Leute, es tut sich ja schon eine ganze Menge. Also viele Sachen, die wir angeschoben haben, die wirken. Und jetzt tritt noch mehr in Kraft. Man könnte auch sagen, lass doch das auch erst noch mal wirken. Aber trotzdem muss man einfach feststellen, ich verfolge jetzt ganz intensiv die EU-Asylpolitik seit 2,5 Jahren, wie eigentlich von Quartal zu Quartal dieser Zug immer weitergefahren ist und eigentlich immer in eine Richtung, nämlich wir brauchen noch mehr Verschärfung. Das, was wir jetzt haben, reicht nicht. Und der Ton in der Migrationsdebatte ist natürlich so scharf in vielen europäischen Ländern, dass man da eigentlich auch immer noch einen draufsetzt. Und ich finde, diese Return Hubs stehen auch ein Stück dafür. Wir wollen jetzt auch Länder dafür bezahlen, dass sie unsere Herausforderung lösen. Das hat auch, glaube ich, Nachteile, weil man macht sie auch unglaublich abhängig natürlich auch davon, dass die das da korrekt machen, dass in diesen Ländern nicht wieder ein Bürgerkrieg ausbricht, der das ganze Abkommen auch wieder irgendwie null und nichtig macht und so. Also man geht da schon Risiken in der Annahme, dass es gewünscht ist, immer noch einen draufzusetzen.
Und wer treibt denn diese Debatte voran, die sich, wie du es beschreibst, ja immer weiter verschärft?
Es ist in meiner Wahrnehmung schon noch so, dass auch konservative Parteien, ich meine damit die Europäische Volkspartei, ja, da wo auch CDU, CSU ja Mitglied sind in dieser Parteienfamilie, in dieser europäischen, die absolut dominante ist in Europa. Das muss man auch dazu sagen. Die haben die Wahlerfolge geholt. 12, 13 Regierungschefs kommen aus dieser Parteienfamilie. Sie haben im Europäischen Parlament die mit Abstand meisten Abgeordneten. Also es ist auch irgendwo Wählerinnen und Wählerwillen, ja, dass die so stark sind. Und um das Ding festzumachen, haben wir zuletzt erlebt, dass auch die Europäische Volkspartei nicht mehr so viele Diskussionen auch mit Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen führen wollte, sondern offensichtlich gesagt haben, ja, weil wir es können, weil wir so dominant sind, können wir auch mit Unterstützung der noch viel rechteren Parteien in Europa da Ideen durchbringen, die uns genehm sind. Und um da jetzt einfach mal auch ins Ziel zu kommen, da gab es dann Chatgruppen.
Die Fraktion von CDU und CSU im Europaparlament kooperiert offenbar enger als bisher bekannt mit der Fraktion Europa der souveränen Nationen, zu der die AfD gehört. Nach Recherchen der deutschen Presseagentur soll die Europäische Volkspartei, zu der die Union zählt, in einer WhatsApp-Gruppe sowie bei einem Treffen mit solchen Parteien zusammengearbeitet haben.
Davon wollen die Parteispitzen nichts gewusst haben.
Zur WhatsApp-Gruppe ist öffentlich jetzt alles gesagt. Ich selbst wusste davon nichts, hätte sie ja nicht freigegeben.
Der EVP-Chef Manfred Weber, der will das natürlich so auch nicht stehen lassen und sagt, das sind im Prinzip Sachen, auf die sich alle Staaten schon geeinigt haben. Und es werde auch weiterhin keine Zusammenarbeit mit zum Beispiel der AfD geben.
Klar ist auch, die AfD spielt weder nominell noch inhaltlich in Europa irgendeine Rolle. Sie hat keinen Einfluss.
Es ist schwer, das wirklich alles festzunageln, aber der Eindruck ist natürlich auf jeden Fall da und kaum zu bestreiten, dass man da zu sehr vielem bereit war und das im Zweifel auch mit den rechten Parteien lieber gemacht haben, als sich da zu sehr auf Kompromisse einzulassen und da vielleicht mal gemäßigtere Abschieberegeln aufzustellen als die, die wir jetzt vermutlich kriegen werden.
Eigentlich hat sich die EU ja dem Schutz der Menschenrechte verschrieben, unter anderem mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Inwieweit kollidiert das, also diese Abschiebezentren außerhalb der EU, vielleicht auch die GEAS-Reform, die Rückkehrverordnung? Gibt es da Konflikte aus deiner Sicht?
Also wir sprechen in diesem Fall, glaube ich, ganz sicher über Grenzbereiche, über Auslegungsfragen und dann letztendlich auch sehr konkrete Umsetzungsfragen. Klingt jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich komme auf Dinge zurück, die wir jetzt im Podcast schon besprochen haben. Die Grundrechtecharta sagt, ja, es gibt das Recht auf Asyl. Es gibt einen Schutz davor, dass man quasi kollektiv mit ausgewiesen wird, aufgrund Nationalität zum Beispiel. Es gibt das Verbot, dass man unter unmenschlichen oder erniedrigenden Bedingungen in solchen Lagern beispielsweise festgehalten wird. Man hat Anspruch auf Rechtsschutz. Das sind alles so Dinge, die stehen da drin, ne? Und wenn man jetzt natürlich in die Bücher guckt, die da jetzt geschrieben wurden, Asylpakt, die einzelnen Kapiteln, wird natürlich festgeschrieben, dass genau das, also in diesem Fall auch so gegeben ist oder beziehungsweise verhindert wird, ne? Dass man sich da dran hält, was die Grundrechtecharta der Europäischen Union da garantiert. Es wird jetzt immer wieder darauf ankommen, dass es auch wirklich weiterhin genug Menschen, Organisationen und sei es auch die EU-eigenen Asylagenturen, dass die vor Ort sind, dass auch die Medien weiter auch dahin gucken. Wir haben ja auch mal eine Zeit gehabt, da haben wir viel häufiger auch Berichte gehört, vom Mittelmeer gesehen, Dokumentation, wie das da abläuft oder auch aus Flüchtlingslagern berichtet. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da weiter auch hingucken, weil man wird es nur im Einzelfall feststellen können, ob diese Grundrechte da eingehalten wurden. Weil auf dem Papier steht das so, ne? Es wäre ja auch verrückt, was anderes jetzt erstmal festzuschreiben, weil es würde von Gerichten sofort kassiert werden. Auch gerade bei diesen Return-Hubs, man wird da in Grauzonen unterwegs sein.
Und wie ist deine persönliche Einschätzung? Glaubst du, das kann gelingen?
Es muss gelingen, würde ich sagen. Also Europa als Frieden- und Menschenrechtsprojekt muss das gelingen. Und ich glaube, das ist auch möglich. Und ich habe auch einfach ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt mit dem, was entschieden ist in der EU, erstmal ein Verfahren haben, was weiter auch das Faktische untermauert. Und das Faktische ist, die Zahlen ungesteuerter Migration, die man ja aus guten Gründen auch so nicht mehr hinnehmen konnte, die sind schon massiv runtergegangen. Und es ist vieles im Werk, was diese Tendenz unterstützen könnte. Also man kann sich vielleicht vorstellen, dass diese aufgeheizte Debatte, wenn die immer sich weiter entfernt eigentlich von der Realität, die nämlich heißt, die Dinger wirken, wir haben eine gesteuertere Migration nach Europa, die wir auch brauchen, ne? Wo wir auch viel mehr noch an Wegen arbeiten müssen, um legale Wege nach Europa so zu ermöglichen, dass es Europa auch dient. Ist die Debatte ja auch irgendwann vielleicht noch viel weniger Leuten zu vermitteln, dass es immer noch stärker und härter werden müsste in der Migrationspolitik. Also ich denke, es gibt da vielleicht auch Hoffnung, dass da ein bisschen Abkühlung eintritt in dieser Frage.
Vielen Dank fürs Gespräch, Katrin.
Sehr gerne.
Das war Katrin Schmidt aus dem ARD-Studio in Brüssel zur neuen Asyl- und Abschiebepolitik der EU. Und morgen schauen wir bei FKM auf den Start des, ich zitiere mal, größten Sportereignisses in der Geschichte unserer Welt. Die Fußball-Weltmeisterschaft, wie sie FIFA-Präsident Gianni Infantino ankündigt. Wir analysieren, wie US-Präsident Donald Trump das Turnier für sich nutzen möchte und wieso es ihm aber auch auf die Füße fallen könnte. FKM findet ihr dann morgen wie immer in ARD Sounds. Autor dieser Folge ist Julius Bretzel. Mitgearbeitet haben Stefan Beuting und Lukas Waschbisch. Produktion Jonas Teichmann, Theo Weiß und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Katrin Schmidts Analysen aus dem ARD-Studio Brüssel hört ihr nicht nur bei uns, sondern auch im ARD-Podcast.eu. Da spricht Katrin jede Woche über die spannendsten EU-Themen, über Insights aus Brüssel und darüber, wie EU-Politik unser Leben prägt. In der neuesten Folge am Freitag wird es um den Brexit gehen. 10 Jahre nach dem Brexit. Gibt es eine Chance auf Neuanfang? Hört doch mal rein. Den Link findet ihr in den Shownotes.